Herzlich willkommen, SWR Kultur von der Frankfurter Buchmesse. Am Mikrofon ist Anja Höfer. Um großes und kleines Unglück wird es in der nächsten halben Stunde gehen, aber auch um Strategien, damit umzugehen. Humor kann zum Beispiel ein gutes Mittel gegen Unglück sein. Und der funkelt sehr schön aus diesem Buch hier. Aus dem Haus von Miriam Böttger. Sie wird gleich zu Gast sein, aber vorher begrüße ich ganz herzlich Katja Lewina. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Katja Lewina hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, bei denen sie immer wieder aus dem eigenen Leben erzählt hat, aber so universell, dass wir Leserinnen und Leser uns da auch ganz gut wiederfinden konnten. In Bock und Ex, da ging es um Sex und Beziehungen. Und jetzt hat sie wieder basierend auf persönlichen Erfahrungen ein Buch über unseren Umgang mit dem Tod geschrieben. Was ist schon für immer vom Leben mit der Endlichkeit? Den Tod lassen wir ja nicht so gern an uns heran. Das Thema klingt erstmal traurig, schwer, aber ich kann Ihnen versichern, in diesem schmalen Buch, da stecken sehr viel Leben und sehr viel Trost drin. Katja Lewina, ja, die Menschen sind so gut im Verdrängen des Todes, dass es ja inzwischen schon Apps gibt, die uns an unsere Sterblichkeit erinnern. Ein Memento Mori auf dem Handy sozusagen. Sie hatten selbst auch mal so eine App, aber die haben Sie wieder gelöscht, ne?
Ja, ich habe mir tatsächlich mal so eine App installiert, die hat mir jeden Tag so eine Message geschickt, don't forget, you're going to die, und dazu immer noch so ein kleines, nettes Zitat von irgendwem sehr, sehr Kluges über das Leben und die Endlichkeit. Und ich musste das tatsächlich nach ein paar Wochen deinstallieren, weil ich irgendwann dachte, ja Mann, ja, ich weiß, ich werde schon sterben irgendwann. Aber eigentlich will ich mich jetzt viel, viel mehr auf das Leben konzentrieren und nicht immer dieses Damoklesschwert immer über mir schweben haben.
Ja, Sie zitieren in dem Buch unter anderem auch Michel de Montaigne, den großen Franzosen. Wer die Menschen sterben lernte, der würde sie leben lernen. Ich habe Ihr Buch auch so in diesem Sinne von Montaigne verstanden, also als ein Buch darüber, wie wir eigentlich besser oder anders leben sollten, gerade weil wir wissen, dass wir mal sterben werden.
Ja, das ist so interessant, ne? Wir schieben ja den Tod eigentlich so weit wir nur können von uns weg und wollen uns so wenig wie möglich mit ihm auseinandersetzen. Und Michel de Montaigne sagt, okay, lass uns den ganz nah zu uns ranholen. Klar können wir das nicht lernen, weil wir sterben nur ein einziges Mal. Wir können es nicht üben oder so, aber wir können den Tod eben integrieren in unser Leben. Wir können die Endlichkeit in unser Leben integrieren. Und wenn wir anerkennen, dass wir sterben werden, dass Menschen, die wir lieben, sterben werden, also wenn wir diesen Endgegner quasi als das Größte, was uns bevorsteht im Leben, annehmen, dann ist alles, das ganze kleine Unglück und dieses kleine Dienen sozusagen, das tangiert uns dann eigentlich gar nicht mehr so sehr.
Mit Tabus haben Sie sich ja beim Schreiben schon öfter befasst. Sie haben sehr offen über Sex geschrieben und der Tod ist ja auch für viele ein ganz großes Tabu. Wie war es, sich diesem Thema ja so schreibend zu nähern, um das sich die meisten eben lieber herumdrücken würden?
Das hat mich tatsächlich überrascht, was für ein großes Tabu der Tod und das Sterben eigentlich ist. Also ich habe mich ja bei der Sexualität immer schon so wahnsinnig in der Ecke der Sprachlosigkeit wiedergefunden. Also dass Menschen für viele Dinge keine Worte finden, dass sie auch zurückschrecken vor diesem Thema. Aber der Tod ist da in dieser Hinsicht noch viel, viel schlimmer. Und also es gibt tatsächlich auch die Theorie, Philippe Dariès sagt das, der Tod hat quasi die Sexualität als Tabu in unserer Gesellschaft abgelöst.
Und Sie schreiben auch in dem Buch, dass Ehrlichkeit und Endlichkeit irgendwie eng zusammengehören. Inwiefern tun die das?
Naja, wenn wir uns unsere Endlichkeit vergegenwärtigen, wenn wir ganz, ganz ehrlich und fokussiert da drauf schauen, dann nehmen wir uns im Idealfall keine Zeit mehr für, ich nenne es jetzt mal Bullshit. Also dann stehen Fragen im Raum, wie will ich meine Zeit verbringen, mit wem will ich meine Zeit verbringen und wie gestalte ich meine Beziehungen. Und interessanterweise sind wir ja alle darauf programmiert, möglichst höflich zueinander zu sein, Dinge wegzulächeln, möglicherweise auch Ja zu sagen, wo wir eigentlich Nein sagen wollen. Oder auch andersrum, ne? Nein zu sagen, wo wir eigentlich ein Ja haben. Also all diese Dinge, die schränken uns wahnsinnig ein. Und ich glaube, dass die Endlichkeit ein sehr, sehr großes Potenzial eben hat, unsere Beziehungen zu verbessern. Und das geht eben über Ehrlichkeit, über sich mitteilen, über sich aufmachen und auch offen zu sein für die anderen.
Sie wurden selbst auf die so ziemlich schlimmste Art mit dem Tod konfrontiert. Ihr Sohn Edgar, der starb ganz plötzlich mit 7 Jahren. Können Sie uns schildern, was da passiert ist?
Naja, so ganz genau will das wahrscheinlich auch niemand wissen. Aber ja, das war ein völlig gesundes Kind, das tatsächlich über Nacht gestorben ist an plötzlichen Herztod, sehr wahrscheinlich. So ganz genau wissen wir es nicht, aber man muss sich das wirklich so vorstellen. Es ist nie etwas gewesen und plötzlich zu Hause Kreislaufschock, Herzstillstand. So ist das passiert und das war natürlich eine, ich kann es bis heute nicht so richtig beschreiben, also man findet dafür auch keine Worte, was das für ein Leben ist, nachdem man ein Kind verloren hat, so plötzlich ohne Vorbereitung. Also ich glaube, dass da auch eine, ich frage mich immer wieder, ob das gewesen wäre, ob das anders gewesen wäre, wenn es zum Beispiel eine Krankheit vorher gegeben hätte. Mhm. Ob man hätte anders reingehen können in die Verarbeitung dieses Umstandes, wenn man vom Schicksal irgendwie, ne, so einen Hint vorher bekommen hätte, okay, hier kann was passieren. Mhm. Ich bin als Mutter immer in dem Gefühl durch das Leben gegangen von, hier kann nichts passieren, wir sind sicher.
So. Wie das alle Eltern tun natürlich.
Na, es gibt auch sehr, sehr ängstliche Eltern, aber ich hatte immer Zuversicht und meine gesunden Kinder haben mir ja auch immer recht gegeben. Ja. Also das Krasse daran war einfach zu merken, es gibt keine Sicherheit im Leben. Du hast nichts in der Hand. Und das war ein Umstand, der mich komplett fortgespült hat im ersten Moment, in den ersten Monaten und Jahren. Und inzwischen habe ich da eine ganz große Gelassenheit mit entwickelt, dass ich wirklich sagen kann, ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht bestimmen. Es ist einfach so, ich kann mich dem jetzt hingeben oder ich kann mich dagegen auflehnen. Aber das Hingeben ist dann wahrscheinlich doch die bessere Variante.
Mhm. Sie schildern auch, dass Edgar immer noch ein Teil Ihres Familienalltags ist. Sie haben noch 2 andere Kinder. Ne? Wie sieht das konkret aus, dass er immer noch bei Ihnen ist?
Wir haben ihn halt nicht ausgeschlossen. Ne? Also der ist tot, aber der ist in gewisser Weise immer noch da. Also es gibt Sachen von ihm, die in der Wohnung auftauchen. Fotos, irgendwie Kerze auf seinem Platz am Esstisch und so weiter. Wir haben Jahrestage, wir haben besondere Essenstage. Also wir haben quasi wie unsere eigenen, ja, wie kann ich das sagen, so Trauer- und Erinnerungsregeln für uns geschrieben, das, was für uns gut passt, ohne das zu viel Raum einnehmen zu lassen, ohne dass unser Leben davon dominiert wird, aber auch ohne den Toten auszuschließen, was ja auch in vielen Familien passiert, dass dann nicht mehr gesprochen werden darf, dass die Dinge nicht angefasst werden dürfen und so weiter. Also es war mir ganz, ganz wichtig, dass wir einen, ja, wie soll ich sagen, lebendigen Umgang damit haben, was passiert ist.
Kurz nach dem Tod ihres Sohnes bekam sie selbst dann auch eine ziemlich erschütternde Diagnose. Ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen. Also sie haben einen Gendefekt, der für ziemlich gefährliche Rhythmusstörungen am Herzen sorgt, sodass sie, dass die Gefahr eines plötzlichen Herztods bei ihnen auch besteht permanent. Und sie leben schon seit Jahren jetzt mit einem implantierten Defibrillator. Muss der manchmal tätig werden und wie ist das?
Ja, leider wurde der schon einige Male tätig und das ist ziemlich schrecklich. Also beim ersten Mal wurde ich noch völlig davon überrascht. Da habe ich einfach nur ein bisschen Tischtennis gespielt und hatte dann schon so eine hohe Herzfrequenz, dass der einen Schock abgegeben hat. Und danach habe ich schon auch ganz schön viel Angst davor entwickelt, weil es eben sehr, sehr weh tut. Und das kennt man aus Filmen, wenn die dann plötzlich diesen externen Defibrillator rausholen und dem Menschen so einen Schock durch den Körper jagen, das ist schon was. So. Das geht komplett durch einen durch. Aber inzwischen geht's mir eigentlich ganz gut so. Ich habe das Gefühl, das Herz ist wieder im Griff und fühle mich ganz sicher. Also ich bin sehr froh, dass ich den implantiert bekommen habe, weil das Krasse daran war eigentlich, dass ich wirklich hätte schon jeden Moment in meinem Leben einfach tot umfallen können. Und ich habe nichts von diesem Risiko gewusst. Also auch da wieder dieses... Na, du hast die Dinge nicht in der Hand. Du kannst einfach nicht wissen, was in deinem Körper möglicherweise schlummert. Wir wissen es alle nicht.
Also das ist schon ziemlich viel, finde ich, für einen Menschen, damit umzugehen und hadern, wütend sein. Das ist erstmal die erste und auch sehr nachvollziehbare Reaktion auf solche schlimmen Schicksalsschläge. Aber Sie haben ja bald herausgefunden, dass das gar nicht in die richtige Richtung führt, dieses Hadern. Und was war es? Was hat Ihnen geholfen nach diesen Ereignissen?
Na, wahrscheinlich die Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Ich glaube, ohne die hätte ich das wirklich nicht so gut geschafft. Und das ist etwas, aber das... Menschen in Krisensituationen immer wieder schildern, auch Menschen an ihrem Lebensende, dann, wenn der Tod eben nochmal so, so greifbar wird, dass es eigentlich um die Menschen geht, dass es auf unsere Beziehungen ankommt. Das ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben. Die haben mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich habe eben Glück mit diesen Menschen, zum Beispiel auch mit meinem Ex-Mann, dem Vater von Edgar, der mir schon kurze Zeit nach Edgars Tod einen ganz tollen Satz eingepflanzt hat, also wirklich in einem Moment der allergrößten Verzweiflung. Und das ist ein Satz, der mich bis heute trägt, der mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang tragen wird. Der sagte, weißt du was, das ist jetzt passiert, aber... ich will mir davon mein Leben nicht kaputt machen lassen. Das ist nämlich das Gefühl, das man hat, wenn einem so etwas widerfährt, dass es für immer so weitergehen wird, dass man für immer in dieser Finsternis sich befinden wird, emotional. Aber das muss man nicht. Und das ist auch eine Art von Entscheidung, die man trifft. Und nicht alle Menschen können sie treffen, aber die, die sie treffen können, die in der Lage dazu sind, die sollten sie auch treffen, zu sagen, ja, das gehört dazu, das war so. Aber so platt das klingt, so banal das klingt, das Leben geht weiter, die Erde dreht sich weiter und ich habe ein Anrecht auf Glück, trotz alledem. Ich habe auch das Gefühl... manchmal, dass ich jetzt erst recht ein Recht auf Glück habe. Jetzt, wo mein Kind gestorben ist, jetzt, wo mein Kind kein Leben mehr haben kann, sollte ich ja wohl erst recht ein Leben haben dürfen, das mich glücklich macht.
Absolut. Vielen herzlichen Dank, Katja Lewina. Was ist schon für immer vom Leben mit der Endlichkeit, heißt ihr Buch und es ist bei Dumont erschienen.
Ja, vielen Dank Ihnen.
SWR Kultur vor Ort von der Frankfurter Buchmesse mit Anja Höfer. Und jetzt begrüße ich Miriam Böttger. Willkommen. Miriam Böttger ist Fernsehjournalistin für die Kulturredaktion beim ZDF. Sie arbeitet für Aspekte und für die Dreisat Kulturzeit. Und Außer Haus ist ihr erster Roman. Nochmal herzlich willkommen, Miriam Böttger.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Das ist der berühmte erste Satz aus Tolstois Anna Karenina. Und eine auf wirklich sehr spezielle Art unglücklichen Familie begegnen wir in Miriam Böttgers Debütroman Aus dem Haus. Miriam Böttger, im Buch schreibt die Erzählerin, eigentlich ist jede Familie eine Sekte für sich, mit irgendeiner speziellen Idee oder Wahnvorstellung, um die alles kreist. Was ist die Wahnvorstellung der Familie in Ihrem Roman?
Ja, also Sie haben das ja schon mal angedeutet. Es geht darum, dass die Familie wirklich glaubt, vom Unglück verfolgt zu sein. Und obwohl ihnen auch gar nichts groß zustößt, glauben sie, dass die Dinge sich immer zu ihren Ungunsten entwickeln. Und sie sind dadurch von einer besonderen Traurigkeit gezeichnet, die sie auch ausleben.
Das Unglück begleitet diese Familie quasi schon immer. Und ich würde Sie bitten, eine kurze Passage zu lesen darüber. Seite 42 haben wir gesagt.
Erst allmählich ist mir klar geworden, wie luxuriös und verschwenderisch und wie schön es manchmal war, sein Leben in diesem Negativitätstaumel zu verbringen und sich über all die Unzulänglichkeiten zu mokieren, die eigenen, die der anderen und die des Lebens überhaupt. Als hätten wir etwas viel Besseres verdient, als wäre es unser gutes Recht, uns mit dem, was wir hatten, nicht zufrieden zu geben und unsere Zeit mit Unglücklichsein zu vertun, als stünde uns unbegrenzt Zeit zur Verfügung. Während andere Leute ständig Sätze sagten wie, dafür ist mir meine Zeit zu schade und gehetzt von Verabredung zu Verabredung, von Termin zu Termin rannten, saßen meine Eltern und ich in irgendwelchen Cafés herum und dachten, während wir Kuchen aßen, darüber nach, wie absolut enttäuschend alles doch war. Wir wollten nicht wie alle anderen das nutzen, was uns blieb. Denn darum geht es doch im Leben, um das, was übrig bleibt. Es ist ja nie das Ganze, von Anfang an nicht. Wir aber nahmen uns die Freiheit, dieses Übrigbleibende und Mangelhafte zu verschmähen, von Grund auf. Es auf uns persönlich beleidigende Weise für zu wenig zu befinden. Einmal fragte meine Mutter und mich in einer Einkaufspassage ein Verkäufer oder Vertreter, ob wir uns für Wellness interessierten. Da hätte er nämlich ein tolles Angebot für uns. Ob wir uns für Wellness interessieren, rief ich. Wir interessieren uns höchstens für Badness. Er verstand mein Wortspiel nicht. Vielleicht war es ohnehin nicht so witzig, wie ich angenommen hatte. Er schaute uns nur erschreckt an und gratulierte sich innerlich wohl dazu, zwei Irrenanstaltsinsassinnen auf Freigang aus der Menge gefischt zu haben, die auch noch eine harmlose, für jedermann erkennbare Verkaufsgesprächsanwarnungsfrage gewissenhaft beantworteten. Wir seien ja so etwas von das Gegenteil von Wellness, das könne er sich gar nicht vorstellen, sagte meine Mutter fast freudig. Und vielleicht ist das der beste Begriff für das, was meine Familie antrieb. Anti-Wellness.
Ja, Anti-Wellness, das steht ganz groß über dieser Familie. Erzählt wird aus der Perspektive der Tochter, die die Eltern ja schon seit ihrer Kindheit mit so einem befremdeten Interesse beobachtet. Und diese Eltern werden ja eigentlich immer rätselhafter, je älter sie werden. Die Tochter lebt inzwischen in Berlin, sie ist in Kassel aufgewachsen, da leben die Eltern heute noch. Man telefoniert häufig, es gibt auch Besuche. Und jetzt wohnen Sie schon seit Jahren in diesem Haus. Das ist der große Unglücksmagnet. Also Sie projizieren ja ganz viel dieses familiären Unglücks auf dieses Haus, in dem die Eltern seit einigen Jahrzehnten leben. Das Haus wird auch immer so notorisch in großen Buchstaben, in Versalien geschrieben, ne, in dem Roman.
Ja, genau. Das Haus ist dieser mystische Unglücksort. Ich meine, es ist jetzt nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Also es gab einen Umzug von der schönen Bergstraße, Weinheim an der Bergstraße, wo man sich wohlgefühlt hat, wo die Leute auch irgendwie ein bisschen netter waren. Und dann nach Nordhessen, das war natürlich eine Art Kulturschock. Und dann ist man mehrmals innerhalb von Kassel umgezogen. Und dann hat man eben sich das, was viele Leute tun, ein Haus gebaut und vielleicht auch ein bisschen finanziell übernommen. Also es gibt da schon so ein paar Faktoren, die auch zu leichtem Ungemach geführt haben. Aber das Haus ist dann so der Höhepunkt des Unglücklichseins. Und es wird dann ständig von der Mutter gefordert, dass man das Haus verlassen müsse. Also dann könne man vielleicht sein Leben noch retten, wenn man dieses Haus endlich los würde.
Und es hat eben diesen einen schon mal sehr großen Fehler, dass es in Kassel steht, also in Augen der Mutter, ne, vor allem. Diese Kassel-Beschimpfung der Mutter, die ist wirklich schreiend komisch. Das hat mich sehr an Thomas Bernhard erinnert, den Sie, glaube ich, auch sehr schätzen als Autor.
Ja, das stimmt.
Also der ist offenbar ein Vorbild gewesen.
Ja, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich könnte so schreiben wie Thomas Bernhard in irgendeiner Weise. Aber diese Negativität, also die habe ich bei ihm kennengelernt und habe da etwas wiedererkannt, was mir selbst in meinem Leben sehr vertraut ist schon immer. Also diese Negativität, während alle Leute irgendwie versuchen, es sich schön zu machen, ja, und daran auch irgendwie einen Glauben haben und ein Vertrauen. Und bei dieser Familie, die beschrieben wird, gibt es das eben nicht.
Und jetzt wollen die Eltern diesen Unglücksmagneten, das Haus eben loswerden. Es steht schon ziemlich lange zum Verkauf. Die Eltern rechnen eigentlich schon gar nicht mehr damit, dass es noch verkauft wird. Plötzlich findet sich aber doch ein Käufer.
Ja, und die Dinge haben sich plötzlich geändert auf dem Kasseler Immobilienmarkt, der immer hoffnungslos am Boden lag. Und das war so ein Ritual. Also man hat immer einen Makler gefunden, das Haus angeboten. Es kam mal jemand vorbei, hat sich das angeschaut, ist wieder abgezogen und plötzlich ist das Haus verkauft.
Ja, und man sollte meinen, wunderbar, das Haus, die große Quelle des Unglücks, sind Sie nun los, aber weit gefehlt. Sie sind noch unglücklicher und finden das Haus eigentlich gar nicht mehr so übel, als Sie es dann verkaufen
sollen. Ja, dem Haus ist ja auch überhaupt nichts, also das Haus ist ganz prima, dem Haus ist überhaupt nichts vorzuwerfen. Und es ist ja so, dass einen diese Dinge, die man vielleicht ein bisschen hasst oder die einem dann, von denen man glaubt, sie machen einem das Leben schwer, die haben ja eine viel größere Bedeutung als das Positive. Also auf eine gewisse Weise, es ist ja dann immer Hassliebe im Spiel. Und so ist es mit dem Haus auch. Also das Haus in seiner Vertracktheit definierte diese Eltern.
Ja, und es zeigt natürlich auch, dass es ja im Grunde um viel Tieferes geht. Also ein Unglück, das sehr tief in ihnen selber drin sitzt und das ganze Leben schon überschattet hat im Grunde. Vor allem das der Mutter, die ja eine sehr unglückliche Kindheit hatte.
Ja, das stimmt. Also sie hatte so eine typische sehr lieblose Nachkriegskindheit. Und die war eher so künstlerisch und war da deswegen so eine vollkommene Überforderung für ihre eigene Mutter, die immer einfach nur zurechtkommen wollte und die einfach so im Alltag so kämpfen musste. Und aus dieser Einsamkeit speist sich dann auch dieses Gefühl der Mutter, diese Vergänglichkeitsangst und diese Angst vor dem Vergehen der Zeit. Also es ist auch ein Faktor, der sehr wichtig ist.
Das ist ganz toll. Sie nennen das sogar, glaube ich, Zeitpanik. Und das
Zeitkrankheit auch, ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das habe ich noch nie so gelesen, aber ich kenne dieses Gefühl, dass man einfach schwindelig wird davon, wie schnell die Zeit einfach vorbeifliegt und dass man da auch eine große Wut entwickeln kann, wie die Mutter das auch tut, ne?
Ja, natürlich. Und das Problem ist, dass sie halt niemanden hat, mit dem sie darüber reden kann. Und ich empfinde das auch jetzt so. Also ich empfinde das jetzt so, wenn ich meine, ich habe drei Kinder und wenn ich sehe, wie schnell die herangewachsen sind, dann empfinde ich auch diese Zeitpanik und kann mir das alles nicht erklären. Aber wenn man sich dann so umschaut, gibt es eigentlich relativ wenig Leute, die bereit sind, sich darüber zu unterhalten, wahrscheinlich weil es auch irgendwie traurig ist und einen melancholisch macht.
Absolut, ja, ja. Also es ist ein wunderbares, ein trauriges, auch unglaublich komisches Buch darüber, wie Familie einen prägt. Oft ja mehr, als man das selber wahrhaben will. Und eines der drei Mottos, die Sie Ihrem Roman vorangestellt haben, ist von Heimito von Dodra: Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Familie, dieses Thema, das merkt man, das fasziniert und das beschäftigt Sie. Schon lange, oder?
Ja, absolut. Das ist ja auch die maßgebliche soziale Organisationsform. Es ist das, was uns im Grunde ja für immer kodiert. Also es ist also unsere Familie, egal ob wir mit unseren Eltern sprechen oder nicht, aber wir werden ja unsere Familie und was in dieser Familie passiert ist, werden wir ja niemals los im Leben. Und deswegen ist es das, was mich auch am meisten interessiert. Also ich beobachte das auch bei anderen. Also wenn mir andere Leute von ihren Familien erzählen, dann finde ich das immer extrem bereichernd. Und ich kann die Leute dann auch immer viel, viel besser verstehen. Oder es interessiert mich auch, was in diesen Familien so gesprochen wurde. Also was es für Redewendungen gab und all diese Dinge.
Also ich finde, Sie haben einen sehr schönen, sehr klaren, sehr genauen Ton, eine tolle Sprache. Und dann ist es eben dieser großartige Humor, der Ihr Buch unheimlich bereichert, eine liebevolle Komik, wie Sie diese doch sehr verrückten und schrulligen Eltern beschreiben, hat mich auch ein bisschen an Joachim Meyerhoff tatsächlich erinnert. Die kennen Sie auch, die Bücher von
mir. Ja, absolut, ja, natürlich, ja, ja.
Diese tolle Balance zwischen Komik und Ernst.
Ja, also für mich ist, also die wahre Komik für mich kommt immer aus der Traurigkeit. Also es kommt, es ist, also ich finde, es gibt keinen wirklichen Humor, der nicht aus einem Gefühl des Versagens und ja, und das, der Traurigkeit kommt tatsächlich.
Und David Foster Wallace zählt auch zu Ihren literarischen Helden.
Das absolut,
merkt man
ja
auch ein bisschen.
Ja. Ach, wirklich?
Finde ich. Ja. Okay. Es ist wirklich an einigen Stellen tief traurig. Der Schluss ist wunderschön. Und an anderen Stellen ist es eben wirklich eine schreiende Komik. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen, Ihr Buch.
Das freut mich.
Vielen herzlichen Dank, Miriam Böttger. Aus dem Haus heißt Ihr Buch. Es ist bei Galliani Berlin erschienen. Und das war SWR Kultur vor Ort von der Frankfurter Buchmesse. Am Mikrofon war Anja Höfer. Vielen Dank.
Dankeschön.